Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Ja, Franziska, da sind wir wieder und ich habe in der Zwischenzeit rausgefunden, was ich erzählen wollte vom Selbermachen. Das gab eine Fernsehreihe, das hieß Hobbythek. Und da war ein Mann mit einem imposanten Schnurrbart, der hieß Jean Pütz. Und der hat ganz viele Bücher gemacht, auch zum Thema Selbermachen.
Du bist aber auch deutlich älter als ich, glaube ich, ne? Weil ich kenne weder Jean Pütz noch die Hobbythek.
Du bist einfach zu jung dazu. Mhm. Ich saß neulich im Unterricht, da war eine ganz junge Schülerin von mir mit dabei und dann habe ich einen Satz erzählt von Jimi Hendrix, dass der was Kluges von sich gegeben hat und dann guckt sie mich an und sagt sie, wer ist Jimi Hendrix? Und da war ich fassungslos, weil ich gedacht habe, die ganze Welt kennt Jimi Hendrix, aber offensichtlich nicht. Das heißt, ich bin zu alt und du bist zu jung.
Mhm. Naja, also Jimi Hendrix kenne ich schon, also aber Jean Pütz halt nicht.
Genau, und das war vielleicht auch der Versuch oder das in die Tat umgesetzt, was Jean Pütz da ins Wege gesetzt oder in Gang gesetzt hat, eben halt das Selbstmachen bringt es mit sich, dass wir etwas in den Fingerspitzen spüren können. Und ansonsten sind wir ja sehr dabei gewesen bei diesem zunehmenden Anonymisieren, dass wir alles machen lassen, unseren Müll lassen wir auch wegbringen und so weiter und unsere Toten auch. Und dann hat neulich irgendjemand den schönen Satz, der war in irgendeinem Laden dran, wenn du etwas wegtust, ist das nicht weg, es ist nur woanders. Das finde ich ganz großartig. Das ist ja so klar wie das Amen in der Kirche, aber das war mir in der Dimension gar nicht klar. Das heißt, wir sind ganz, ganz stark distanziert. Wir sind eine Konsumgesellschaft, die distanziert von allem ist und nicht mehr weiß vielleicht, wie ein Weißkohl geraspelt werden kann. Und dann bin ich...
Wie er überhaupt erstmal wächst, ne?
Ja, und wie er wächst. Und da bin ich nämlich dabei bei der geistigen Bedeutung von Essen, wo ich ja so gerne zurückkommen wollte.
Da wolltest du so gerne hin und genau. Ich habe dich erst nicht gelassen.
Genau, das macht ja nichts. Das ist ja ein schönes Zeichen, dass wir genug Gesprächsstoff haben. Auf jeden Fall ich bin darauf gekommen, auf die geistige Bedeutung von Essen bin ich deshalb gekommen, denn ich bin in einem Hospiz gewesen und da wurde so ein bisschen rigoros gesagt, wenn bei uns die Gäste, die bei uns sind, wenn die nicht mehr essen wollen, dann brauchen die auch nicht mehr essen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist ja die Achtung von der Würde eines Menschen. Also die müssen nicht essen, wenn sie nicht essen wollen. Aber das kam so ein ganz kleines bisschen harsch rüber, wo die dann auch gesagt haben, naja, und dann kommen die Zugehörigen und bringen dann den Lieblingsmilchreis mit und den Kuchen, aber die Gäste wollen das nicht mehr essen. Das heißt, und dann habe ich nämlich gesagt, ja, aber könnt ihr nicht ein bisschen liebevoller mit den Zugehörigen auch umgehen? Denn die was machen die denn? Die kommen an und bringen den Lieblingskuchen, den Lieblingssalat oder was auch immer bringen die mit und wollen gerne, dass diejenigen, das Essen und sich darüber freuen. Und das ist doch in anderen Worten ausgedrückt, würde das doch bitte heißen, bitte bleib bei uns. Und Nahrung aufzunehmen, Essen aufzunehmen, ist nämlich ein Prozess, der uns ans Leben bindet. Das heißt, ich nehme, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse jetzt ein Käsebrot, dann nehme ich die Außenwelt, ich nehme die Natur in mich auf und transformiere die Natur zu mir selbst. Und die ganz besondere Transformation passiert immer mit den Eiweißen. Denn unser Immunsystem würde, wenn es konfrontiert werden würde, wenn mein Immunsystem konfrontiert wird mit einem Joghurt-Eiweiß, dann würde mein Immunsystem eine ganz große Reaktion gegen das Joghurt-Eiweiß machen, weil das bin nicht ich. Das heißt, es würde eine Abstoßreaktion passieren. Das heißt, ich muss tatsächlich mit der Verdauung von Nahrung, der Verdauung von der Außenwelt, die Außenwelt zu meiner eigenen machen. Das heißt, ich transformiere etwas zu mir selbst. Ich mache ein Basilikumpesto zu Claudia Cardinal. Was ich nicht mehr haben will, schmeiße ich wieder raus. Und das ist die geistige Bedeutung von Essen. Und das heißt, wenn jemand sich vom Essen zurückzieht, zieht sich jemand auch vom Leben zurück.
Aber wo ich natürlich jetzt sofort hindenke, ist an die vielen, vielen Allergiker heutzutage.
Total. Aber hallo, selbstverständlich.
So viele Menschen, ja, gegen alles Mögliche allergisch sind. Und ja, eigentlich ja jetzt, wenn ich das nehme, was du gerade gesagt hast, nicht mehr in der Lage sind, meinetwegen das Mehl oder die Milch oder wogegen auch immer man allergisch ist, Franziska Hilmer zu machen.
Genau.
Jetzt, wie es in meinem Fall ist. Ich zum, ja, Beispiel vertrage kein Gluten. Da bin ich erst nach 50 Jahren leider drauf gekommen. Hätte ich mir vielleicht viele Kopfschmerzen vorher erspart. Wer weiß. Aber interessant ist es ja immer, ja, warum ist es eigentlich so? Was ist denn da? Was liegt denn da vor, wenn ich sozusagen die äußere Welt eigentlich nicht imstande bin zu verwandeln?
Ja, aber ich meine, wir stecken ja momentan gerade in einer Zeit drin, wo es heißt, oh Gott, das ist aber alles über an jeder Ecke wartende Krise, ne? Das heißt, manchmal ist doch die Welt oder die unsere Gesellschaft, unsere Erde, zu der wir sie gemacht haben. Wir haben sie uns ja untertan gemacht. Und manchmal können wir sie nicht ertragen. Wir stehen vor den Scherben dessen, was wir gemacht haben, können das nicht ertragen. Das halte ich für ganz natürlich. Und vor allem müssen wir natürlich auch sehen, was ist denn mit dem Weizen alles passiert?
Also, dass mit er dem nicht mehr so ist wie vor ist, 300 Jahren.
Genau. Das ist er ja nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich weiß, dass wir heute mit Stoffen zu tun haben, mit so viel Verbindungen zu tun haben, die hat es vor 50 Jahren nicht gegeben. Oder vor 100 Jahren, nehmen wir mal 100 Jahre. Ne? Das heißt, wir sind mit Verbindungen konfrontiert, die kennt die Menschheit nicht oder die kennen wir nicht. Und wir haben natürlich auch sowieso versäumt, dass wir wissen nicht ganz genau, dass wir haben vergessen, dass wir zur Natur dazugehören. Ne? Da gibt's auch diesen Kleinkünstler, Marc-Uwe Kling, und der hat diesen einen Song gemacht, es geht mir gut, ich habe Plastik im Blut. Mhm. Das ist natürlich, gehört da alles mit rein. Ne? Genau. Das heißt, was können wir tun, damit unser Immunsystem bereitwillig die Natur von außen, die Umwelt von außen, in, dass wir das in uns aufnehmen und dass wir das uns zu uns selber machen? Das wäre schön, ne? Und wenn die Welt erträglicher wäre, die wir ja dabei sind, kaputt zu machen, wenn die erträglicher wäre, würden wir es wahrscheinlich auch wieder vertragen.
Hm. Ja, da denke ich natürlich wieder an die Henne und das Ei, ne?
Ja, genau.
Die große Preisfrage.
Ganz genau. Und dann sind wir wieder dabei, wie wichtig das ist, das hatten wir beim letzten Mal mit dem Fingerspitzengefühl, etwas selber zu machen, damit wir es begreifen. Du hast das letztes Mal so schön gesagt, so beeindruckend gesagt, dass eigentlich diejenigen bei Trauerfeiern, die das nicht, die nicht irgendwas selbst machen, die sind eigentlich wie Zuschauer. Hm. Eigentlich gehören die vielleicht gar nicht richtig dazu. Und ich glaube, alles das, was selbst gemacht wird, das ist gemeinschaftsbildend.
Naja, das ist ja immer was Schöpferisches, ne? Egal, was ich tue im Leben. Also in dem Moment, wo ich etwas tue, mit meinen Händen und mit meinem Herzen und mit meinem Geist, das muss ich ja alles beteiligen an einer Sache, wenn ich sie denn, ja, einigermaßen gut machen will. Dann ist es ja ein schöpferischer, kreativer Prozess.
Ja.
Und das ist ja ganz klar, dass in dem Moment, wo ich mich betätige, schöpferisch betätige, da habe ich natürlich auch innerlich ein anderes Verhältnis dazu, als, ja, wenn ich es nur von außen anschaue. Dann kann ich, ja, zwar das Schöne da drin vielleicht erleben oder ich kann auch hören, was da gesagt wird, was da gesprochen wird. Ich kann die Musik hören, aber ich bin, wie du eben schon sagst, also ich bin vielleicht nicht richtig Teil davon, ne? Weil das kein gemeinschaftlicher Prozess ist.
Und das fällt mir zum Beispiel auf. Ich habe jetzt gerade mit zwei Leuten gesprochen. Das waren beides Männer, die jetzt deren Eltern alt werden. Also die jetzt so Mitte 80 sind. Und dann sozusagen hat der eine Sohn hat dann gesagt, er sagt, meine Mutter macht gar nichts mehr. Die sitzt nur noch dort bei sich, trinkt tagsüber mindestens eine Flasche Sekt und guckt nur noch fern. Und wenn er sagt, mach doch mal irgendwas, dann sagt sie, nö, wozu? Und eine Frau habe ich gesprochen, deren Mutter ist auch so Mitte 80 oder sowas, macht auch nichts mehr. Und sie sagt zu der, aber du hast doch so viele Sachen, schöne Sachen gestickt früher. Och, sagt sie, das liegt dann nur rum, wozu soll ich das machen? Aber du hast doch auch ganz viel gehäkelt oder sonst irgendwas. Noch nö, will ich nicht mehr. Das heißt, dieses sich zurückziehen von von allem, was selbst gemacht werden könnte, zeigt eine zunehmende Distanzierung von Gemeinschaft und von der Umgegend.
Ich finde aber noch was anderes dabei wichtig. Vielleicht hat sie jetzt die Frau, von der du eben gesprochen hast, vielleicht hat sie früher viel gestrickt und da wurden aber die Sachen auch angezogen. Also, ne, da gab es Menschen, für die sie gestrickt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch schwer ist, wenn man etwas tut und es hat aber so gar keinen Sinn mehr. Also klar, ne, die Kunst ist zweckfrei. Also wenn man jetzt das Künstlerische beleuchtet, dann gibt's ja immer das, was sozusagen zweckgebunden ist. Also wie jetzt zum Beispiel eine Tasse, die kann ich töpfern. Und das ist vielleicht ein kreativer Vorgang, was ich da mit der Tasse mache. Sie erfüllt dann eben auch einen Zweck. Und das reine künstlerische Schaffen in Form ein Bild zu malen oder irgendein Objekt, irgendwas zu gestalten, was hinterher gar keinen Sinn hat, ist ja nochmal wieder, steht ja nochmal wieder auf dem anderen Blatt. Aber bei älteren Menschen habe ich beobachtet, ist es ja häufig so, dass die Dinge machen, wie zum Beispiel stricken, Kuchen backen oder im Garten arbeiten oder also so dieses, was man allgemein oft unter Hobby bezeichnet, dass das eben einen Zweck auch hat und dass die aber immer mehr erleben, ja, das hat ja gar keinen Zweck mehr. Ne, weil wir ja in einer Zeit leben, wo, ich meine, wer trägt noch gestrickte Pullis? Oder gut, ja, ich sehe schon, wie du guckst. Alles klar. Ja, sicher gibt's welche. Es gibt so ein paar Sondermodelle, die das vortragen.
Die sind wahrscheinlich älter.
Die sind wahrscheinlich auch schon kurz vor dieser Phase, wo man nichts mehr sich nicht mehr so beteiligt. Aber ich finde schon, das ist ja auch, das ist einfach eine Frage des Eingebundenseins.
Ja.
Also wenn ich da alleine sitze und für mich hinstricke und es nimmt mir aber keiner das nachher ab.
Ich gebe dir absolut recht.
Freut sich dran, dann ist das Strickgefühl ein anderes.
Dann ist das gehört mit dazu. Und gleichzeitig, ach, da gibt es doch diesen wunderschönen Film Herbstzeitlose. Da geht es um eine Gemeinschaft von alt gewordenen Frauen. Mhm. Und die fangen an, in einem Altenheim dann Dessous, richtig qualitätsvolle Dessous zu nähen. Das ist ein zauberhafter Film. Da geht's natürlich auch darum, selber zu machen. Und gleichzeitig, wenn ich aufhöre, irgendetwas selber zu machen, dann distanziere ich mich. Und ich anonymisiere. Und ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich in unserem Gespräch auch die letzten Male und auch jetzt ganz, ganz deutlich rausgekommen. Das heißt, ich distanziere mich von der Welt und kein Wunder, dass dann mehr Allergien passieren. Ich distanziere mich ja auch von jedem Tod, der so anonymisiert ist, dass du kaum noch, außer deinem jetzt vielleicht, aber ich finde immer Leichenwagen, die sehen aus wie so wie dezente Großraumtransporter mit abgedunkelten Scheiben, wo man nicht weiß, ob ein Promi rumgekarrt wird oder eine Leiche.
Ja, oder eben, wie ich immer sage, Anzüge von Thomas I. Punkt auf der Stange hängen.
Genau.
Ja. Ja, dann sind wir also eine, du sagst ja immer so schön, dass wir, das sagst du gleich nochmal, was wir für eine Gesellschaft sind, aber dann sind wir also eine anonymisierte, distanzierte Gesellschaft.
Oh ja, das muss ich jetzt ergänzen. Wir sind eine aufgeklärte, anonymisierte, materialistische, atheistische, sinnlose Klugscheißergesellschaft.
Nein, du musst das Distanzierte noch unterbringen. Das hast du jetzt vergessen. Ach, anonymisiert so, hattest du jetzt drin?
Anonymisiert habe ich drin. Okay, ich schreibe es mir nochmal auf.
Schreib es doch nochmal alles untereinander. Ja. Können wir ja nächstes Mal mit anfangen.
Ja. Ja, ich glaube, das können wir nächstes Mal mit anfangen. Und ja, genau, wir haben noch so viele Themen. Aber ich glaube, um Jean Pütz muss ich mich auch nochmal kümmern. Eigentlich eine großartige Idee, das habe ich echt lange vergessen.
Aber da muss ich ja jetzt der Gerechtigkeit halber sagen, dass ja das Internet heutzutage und seines Zeichens YouTube voll ist von Anleitungen zum Selbermachen, ne?
Ist das nicht toll? Segen und Fluch.
Es ist ja wirklich, es gibt ja das wirklich, da staune ich immer drüber. Das gibt eigentlich nichts. Es muss mir nur immer erstmal einfallen, da zu gucken. Es gibt nichts, was man da nicht finden kann. Auch bei ganz, 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 ganz seltenen Autos, die linke Schraube vom was weiß ich was Deckel, wie man die jetzt löst und wie man das austauscht, garantiert findest du irgendeinen Horst bei YouTube, der darüber ein Video gepostet.
Und gleichzeitig, und bitte auch, dass ich bin manchmal so ein bisschen, dass ich denke, ich möchte diese ganze Meckerei über junge Menschen nicht mehr haben. Das sind oftmals so unfassbar junge Menschen, die sich da richtig reinarbeiten und sonst was machen, das finde ich großartig.
Naja, überhaupt habe ich in unseren letzten Folgen, war ich schon ein paar Mal drauf und dran zu sagen, wir neigen beide so ein bisschen dazu, das Schwierige nach oben zu holen. Es gibt so wahnsinnig viel Schönes und so viele schöne Menschen und Menschen, die eben ja inzwischen so vieles schon selber tun. Und also dazu gehören wir ja auch. Ja. Wir tun es ja auch und machen es selber. Ne?
Ich finde es ganz, ganz großartig. Dann möchte ich nämlich als heutigen Abschlusssatz sagen, dass wir uns jetzt sehr darum bemühen werden und wir werden das in die Tat umsetzen, bei jedem Mal etwas zu benennen, was richtig schön ist und richtig toll ist.
Ach,
wie
so?
Findest du das?
Da denke ich nochmal drüber nach.
Okay. Bis nächstes Mal.
Bis nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.